Herzlich willkommen beim Radio Attikan Podcast. Mein Name ist Nico.
Mein Name ist Eva.
Und ich bin Balázs. Wir haben eine neue Regierung und in dieser neuen Regierung eine neue Zuständige für Religionspolitik. Sie heißt Claudia Plakholm, ist Kultusministerin und damit auch über das Kultusamt für die Religionsgesellschaften zuständig. Ich habe online nach ihren Qualifikationen für diesen Themenkreis gesucht, aber leider keine gefunden. Und das, was man üblicherweise unter Qualifikation versteht, zum Beispiel ein Universitätsstudium, das habe ich gefunden. Seit 2014 studiert sie in Linz Wirtschaftspädagogik. Und wenn man sich die Interviews mit ihr anschaut, dann könnte man auch denken, dass sie die Karl Nehammer Akademie für destruktive Kommunikation erfolgreich absolviert hat, weil sie bei Fragen immer wieder ausweicht und einfach lieber ihre Lieblingsfloskeln wiederholt. Sie wurde zum Beispiel am 16.03. in der ORF-Sendung Orientierung vorgestellt. Ich würde allerdings den Sendungsnamen etwas abwandeln und ein Des voranschreiben. Das wäre dann eine etwas korrektere Beschreibung anhand dieses Beitrags. In der Einleitung des Beitrags nennt der Sprecher etwa 4,5 Millionen als die Zahl der römisch-katholischen Menschen in Österreich. Das ist tatsächlich korrekt und aktuell. Also es deckt sich mit meinen aktuellen Hochrechnungen. Das ist wirklich etwas, was man nicht als offizielle Zahl bei der römisch-katholischen Kirche findet. Da hat die Religionsredaktion einmal wirklich korrekt recherchiert und nicht die alten Zahlen oder noch frühere hergenommen. Die Info, dass das jetzt dann doch weniger als die Hälfte der Bevölkerung ist, das haben sie dann aber doch vergessen dazu zu sagen. Die erste Aussage von Claudia Plakholm im Beitrag ist wie folgt, Zitat, ich wünsche mir ganz generell, dass wir wieder mehr zu dem stehen, dass wir ja ein christliches Land auch sind, dass wir eben nicht beginnen, irgendwie zu fremdeln mit unseren religiösen Bräuchtümern. Und da darf man nicht aus falsch verstandener Toleranz irgendwo einen Schritt zurückmachen und versuchen, den Glauben irgendwo hintanzustellen oder verschwinden zu lassen aus dem öffentlichen Leben. So spricht sie. Die falsch verstandene Toleranz ist ein Stehsatz, den muss sie in jede dritte Antwort einbauen.
Da treibt mein Puls jedes Mal höher, wenn ich dieses falsch verstandene Toleranz höre. Es ist eine aus meiner Sicht ziemlich sinnentleerte Phrase, was das überhaupt heißen soll. Erschließt sich mir nicht.
Dann empfehle ich dir jetzt ein Beruhigungsmittel, weil das noch ein paar Mal vorkommen wird.
Ja.
Aber erstmal geht's weiter im Beitrag mit Ümit Vural, dem Präsidenten der Islamischen Glaubensgemeinschaft. Er beschwert sich darüber, dass im Regierungsprogramm speziell der Islam genannt ist, im Zusammenhang mit Integration und Extremismusprävention, worauf dann ein Völkerrechtler folgt, der erklärt, dass die Religionsfreiheit schon eingeschränkt werden kann, zum Beispiel wenn es um Sicherheit und um Menschenrechte geht. Also das ist so das Spannungsfeld in dem Beitrag und dann geht's wieder mit Plakholm weiter. Da erklärt sie, dass die Kirche über mehrere Jahrzehnte unser Land unter Anführungszeichen geprägt hätte, genauso wie das Judentum. Das ist diese moderne Sprachregelung der sogenannten christlich-jüdischen oder jüdisch-christlichen oder judeo-christlichen Werte. Tatsächlich hat natürlich die Kirche, also die römisch-katholische, das Land über viele Jahrhunderte exklusiv geprägt, auch mit Gewalt und nur mit großer Verzögerung und wirklich sehr großen Kämpfen dagegen überhaupt eine Art von religiöser Toleranz akzeptiert. Speziell das Judentum wurde zwar im späten 19. Jahrhundert rechtlich gleichgestellt, aber der offene Antisemitismus ist wirklich weit bis ins 20. Jahrhundert nicht nur toleriert, sondern auch teilweise unterstützt gewesen. Also ja, sie haben irgendwie unser Land geprägt, aber darauf kann man heute keine Politik aufbauen. Aber ja, Frau Plakholm freut sich über die gute Zusammenarbeit und erwartet aber auch von dieser Zusammenarbeit zwischen den Religionsgemeinschaften, dass extremistische Tendenzen bekämpft werden, was grundsätzlich eine gute Sache wäre. Dann wieder Ümit Vural. Er meint, dass die Radikalisierung die gesamte Gesellschaft betreffe und sieht seine Rolle in der Präventionsarbeit. Wer sich das vorstellt, als islamische Glaubensgemeinschaft in der gesamten Gesellschaft Präventionsarbeit zu betreiben, hat er nicht so ausgeführt.
Ja, die Aussage ist an sich ja ungeheuerlich. Mhm. Also erst einmal zu behaupten, dass es die gesamte Gesellschaft beträfe, im Sinn von der gesamten Gesellschaft ausgehen würde, ist ja schon mal Unsinn. Das ist nicht der Fall. Und wenn er sich als, wie nennt man das, Präsident, Vorsitzender der IGGÖ in der Rolle sieht, dass er Präventionsarbeit mitbetreiben muss, dann das ist ein Schuldeingeständnis.
Ja.
Kann man als solches werten.
Ja. Ich sehe das so. Und zwar wirklich beide Aussagen von Vural und von Blackholm. Diese Radikalisierung und der Extremismus finden genau nicht in den staatlich anerkannten Strukturen statt. Jede Religionsgesellschaft hat diese hochgebildeten, theologisch informierten, intellektuellen, aktiven VertreterInnen und die führen regelmäßig Dialog der Religionen und geben halt darüber Pressemeldungen aus. Nur ist das für die TikTok-Generation, die halt irgendwelchen Predigern dort zuhört und dann anfängt, die aggressiven Passagen in den heiligen Büchern, die ja nun mal dort stehen, zu lesen, das ist für die irrelevant. Aber ja, Vural meint, dass die IGGÖ im schulischen Bereich die Jugendlichen Tag für Tag gegen derartige Gefahren immunisierte. Immunisierung im medizinischen Kontext ist was anderes. Das heißt, dass man später gegen etwas immun ist. Es wäre schön, wenn alle Kinder, die in den islamischen Religionsunterricht gegangen sind, danach nicht mehr islamistisch, extremistisch werden würden. Evidenz habe ich dafür bis jetzt nicht gesehen. Also ja, das haben wir schon mehrmals besprochen. Der Schulkontext ist einfach nicht geeignet, solange man sich von diesem nach Konfessionen getrennten Religionsunterricht abmelden kann. Sobald man anfängt, sich zu radikalisieren, weil man eben nicht diese "Wir leben in der Demokratie und Frauen sind gleichberechtigt" Sachen hören will oder die Eltern nicht wollen, dass man das hört, ist man schnell abgemeldet und landet genau in der Hinterhofmoschee und auf TikTok. Und ja, wir sehen ja auch bei Masern, wie das ist, wenn sich die Eltern eben von der Immunisierung ausklinken können, wie das für die Kinder speziell ist. Alle Jugendlichen würde man statt mit dem Religionsunterricht mit einem gemeinsamen Ethik- oder Demokratieunterricht tatsächlich erreichen. Ja, dann geht's weiter im Beitrag eben ums geplante Kopftuchverbot unter 14. Immerhin weiß Frau Plakon, dass das schon einmal vom Verfassungsgerichtshof abgelehnt wurde. Also kündigt sie an, Expertinnen und Experten einzuladen, die ihr helfen sollen, dasselbe nochmal, aber verfassungskonform zu formulieren. Also sie denkt keine Sekunde darüber nach, dass das vielleicht eine schlechte Idee war, wenn es schon mal der Verfassungsgerichtshof abgelehnt hat. Aber sie findet halt, dass ein Kopftuch nichts an einem jungen Mädchen verloren hat und deswegen kündigt sie an, dass sie für diese für sie wichtige Selbstbestimmtheit in der Religion kämpfen wird. Wahrscheinlich auch nur in der islamischen Religion, weil das zum Beispiel 10-Jährige oder 12-Jährige, die nicht in den Religionsunterricht gehen wollen, dass diese Möglichkeit ihnen nicht offen steht, solange sie die Eltern nicht überzeugen können. Das bleibt dann wohl. Aber Hauptsache Kopftuch. Wir werden sehen, ob die Vorschriften jede Religion betreffen oder nur die, die sie eben nicht mag. Der Völkerrechtler kommt dann wieder zu Wort und erklärt, dass es genau dann ein Problem ist, wenn man gezielt eine Religion reguliert und bei den anderen nicht dieselben Maßstäbe anlegt. Plakon weiter, Zitat, "Wir haben ein gutes Miteinander in Österreich. Das erwarte ich mir von allen Gläubigen in Österreich, auch von jenen, die keiner Religionsgemeinschaft angehören. Dass es ein gutes Miteinander gibt, dass man nicht schief angeschaut wird, wenn man gläubig ist." Okay, gut. Das erwartet sie von den etwas weniger Gläubigen, die keiner Religionsgemeinschaft angehören. Die soll dann die anderen Gläubigen nicht schief anschauen. Ist okay, kann sie wünschen. Das ist wahrscheinlich nicht so rausgekommen, wie sie es vielleicht hätte formulieren wollen. Oder vielleicht ist sie einfach nicht in der Lage, sich nichtgläubige Menschen vorzustellen. Also die Mehrheit in Österreich, wie auch immer. Als für Religion zuständige Ministerin sollte sie ja die Was glaubt Österreich-Studie kennen, von der wir zumindest bisher Teilergebnisse gesehen haben. Und darin bezeichnen sich 48% der Befragten als nicht religiös und nur 27% als religiös. Und dazwischen sind eben jene, die es nicht wissen oder sich zum Beispiel als spirituell betrachten. Fazit des Sprechers am Ende des Beitrags ist, von Seiten der Politik ein Bekenntnis zur Religion als wichtiger Teil zur Integration.
Ja.
Ja.
Das ist eine sehr gewagte Interpretation.
Ja, also für mich ging es im Beitrag darum, welche Maßnahmen gegen die fehlende Integration von Teilen einer Religion gesetzt werden. Etwas überraschend, aber ja, kann man es auch so sehen. Dann ist die Frau Plakholm durch die Medien gegangen und konnte noch in verschiedenen Interviews ihre Weisheit noch verbreiten und ihre Positionen ausführen. zum Beispiel in der Tiroler Tageszeitung. Zitat: Generell ist das Verschwinden von Religion im Alltag, in der Schule oder wo auch immer ein Zeichen von falsch verstandener Toleranz.
Ach, schon wieder. Ja.
Sorry, Nico. Ja, nein, Frau Packum, das Verschwinden von Religion ist ein gesellschaftlicher Prozess. Das ist die freie Entscheidung von Menschen. Was Sie vielleicht meinen, ist das aktive Entfernen von religiösen Symbolen. Und ja, deswegen fragt sogar die Zeitung nochmal nach. Weiter geht's mit dem Zitat. Wenn man das Kreuz im Klassenzimmer abnimmt, dann ist das in meinen Augen schon falsch verstandene Toleranz, weil man glaubt, es könnte sich jemand davon gestört fühlen. Man sollte sich schon eher die Frage stellen, ob denn das Wertefundament jener Person, die sich durch das Kreuz gestört fühlt, das unsere ist. Wir sind ein christliches Land. 8 von 10 Gläubigen in Österreich sind Christen.
Ja. Ja, genau.
Also da kommt wirklich die ganze Dummheit heraus. Sie kann sich einfach nicht vorstellen, dass die Mehrheit eben nicht religiös ist und sich vom Symbol dieser Dominanz eine Minderheit hat gestört fühlt. Sie hat davon einfach keinen Begriff. Die falsch verstandene Toleranz ist eigentlich mittlerweile genau das weitere Hängenlassen dieser Kreuze, weil wir eben kein christliches Land mehr sind.
Ganz genau.
Was sie nicht zu Ende gedacht hat, ich aber schon. Sie hat ja Zahlen in ihrer Aussage genannt und mit Zahlen kann man ganz gut arbeiten. Und da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil diese Aussage mit 8 von 10 Gläubigen die Christen sind. Sagen wir mal, sie hätte recht und hat das nicht irgendwie frei erfunden, sondern vielleicht kennt sie halt wirklich Aufstellungen, die wir nicht kennen. Also laut Was glaubt Österreich Studie sind 27% der Befragten religiös, 24% spirituell und 11% bezeichnen sich als beides. Also die muss man sozusagen wegrechnen, weil sie zweimal erfasst sind. Das ergibt also 40% der Bevölkerung. Das ist also die Obergrenze der Bevölkerung, die sich als gläubig bezeichnet. Also 40%. Davon 4/5 sind laut Plakom ChristInnen. Und das wären 32% der Bevölkerung. Also wenn man ihr Argument zu Ende deckt, dann ergibt das, dass weniger als ein Drittel der Bevölkerung ist, wodurch sich angeblich ein christliches Land definieren würde und wir müssten eben nicht aus falsch verstandener Toleranz die Kreuze irgendwie abhängen. Ja, keine Ahnung. Noch krasser ist, dass sie das Wertefundament der 60% nicht religiös oder spirituelle Menschen und von den 8, die sich eben nicht als christlich ansehen, wirklich in Frage stellen. Und das ist eine Frechheit. Das sollte eine Ministerin nicht machen. Das sind wirklich 2/3 der Bevölkerung, deren Wertefundament sie damit in Frage stellt.
Du hast zuerst die Qualifikation dieser Dame angesprochen oder die nicht vorhandene Qualifikation. Mhm. Ist sie vielleicht Theologin?
Nein.
Weil genau so würde ein Theologe argumentieren. Oder sie ist hardcore gläubig und alles, was weniger gläubig ist oder vor allem weniger christlich ist, ist für sie nicht akzeptabel und diese Leute muss sie tolerieren. So schaut es aus, nämlich.
Ich glaube, dass sie alten Ansichten nachhängt, einer klassischen Gleichsetzung der ÖVP mit christlich-sozialistischen Positionen.
Ja.
Sie glaubt, dass Österreich noch ein christliches Land ist, was immer das sein soll. Sie glaubt noch immer, dass eine große Mehrheit der Bevölkerung zum Beispiel katholisch wäre. Sie hat sich mit diesen Dingen einfach in ihrem Wirtschaftspädagogikstudium seit 11 Jahren noch nicht ausreichend beschäftigt, würde ich sagen.
Ja, und auch sonst nicht.
Ja, und wenn sie Religionssprecherin ist oder so, oder wie nennt man das, dann sollte man sich doch wenigstens zumindest auch rudimentär mit der Thematik befassen und feststellen, dass eben mittlerweile eine Minderheit noch katholisch ist.
Ja, bevor man in die Medien geht, wäre das eine gute Idee.
Ja, absolut. Ich meine, sie macht sich ja damit einfach lächerlich, zumindest bei denen, die ein bisschen Ahnung davon haben.
Ja, sie ist halt in erster Linie ÖVP-Politikerin und damit ist die Realität weniger wichtig als die Erzählung von der Realität, die halt eben ein heiles katholisches Österreich der Dörfer und der Landwirtschaft beinhaltet.
Ja, nicht mal in den Dörfern sind mittlerweile die Mehrheit katholisch. Also ich meine, ich lebe in einem kleinen Dorf, ja, wir haben 2600 Einwohner und davon sind 1200 katholisch. Oh. So, das ist weniger als die Mehrheit und wir sind ein kleines Dorf.
Mhm. Cool.
Stand von Mitte voriges Jahr. Also ich bin sicher, dieses Jahr sind es wieder weniger katholische.
Ja, das ist anzunehmen. Nach den Interviews hatte sie dann ein paar Tage später den Vorsitzenden der Bischofskonferenz bei sich empfangen und sie haben anscheinend, also laut Medienberichten, Fragen im Verhältnis von Kirche und Staat erörtert. Also Stadt gibt es nur einmal, Kirche gibt es eigentlich 16 anerkannte, aber sie hat zumindest schon mal mit einem gesprochen. Mal sehen, wie das weitergeht. Aus meiner Sicht ist es nicht das Richtige, das nur mit einer Religionsgesellschaft zu machen, aber so hat sie es halt bis jetzt mal gemacht. Und dann hat sie den lieben Erzbischof auch noch gebeten, dass er die Räumlichkeiten und auch anscheinend neu angeschaffte Kreuze extra noch segnet, um halt irgendwie auch klarzustellen, was sie im Verhältnis von Kirche und Staat wichtig findet. Ja, mein Eingangsstatement war, dass ich keine Hinweise auf ihre Kompetenz für diese Position gefunden habe und ich denke, diese Einschätzung können wir weiter aufrechterhalten. Und schön wäre, wenn wir Medien hätten, in denen fähige JournalistInnen in der Lage sind, diese Aussagen in so einen Kontext zu setzen, wie wir es hier tun, und zum Beispiel nachzufragen, ob sie wirklich Politik für ein Drittel machen will und zwei Drittel ausgrenzen.
Naja, das verhallt leider ungehört.
Das wäre mal schön, wenn das passieren würde.
Ja, es ist derzeit gerade in den Medien diese Kritik an dieser ATV-Sendung, das Geschäft mit der Liebe. Und da heißt es ja, die Feministinnen haben die Sendung seit 15 Jahren immer wieder kritisiert. Und jetzt haben es aber der Florian Krenk und der Andreas Babler einmal angesprochen und plötzlich ist das wichtig und plötzlich ist das Thema in der Öffentlichkeit. Also vielleicht ist das nicht unmöglich. Vielleicht findet man irgendwann für solche konfessionsfreien Themen auch mal eine Influencerin, einen Influencer und dann explodiert es plötzlich und dann kriegen es alle mit und dann diskutieren auch alle wirklich faktenbasiert. Aber noch sehe ich das nicht.
Wir warten auf diesen Tag schon sehr lange. Hier und da gibt es so ein kurzes Aufflackern und manchmal kommen diese Diskussionen, sind dann schnell wieder weg.
Ja.
Was auch schnell weg ist, ist Geld, wenn man es an Religionsgesellschaften übergibt. In Ungarn steht eine Pfingstkirche vor Gericht und vertritt dort die Meinung, dass Finanzbetrug unter die Religionsfreiheit fiele. Wir haben in Folge 34 über diese ungarische Pfingstkirche, eine anerkannte Religionsgesellschaft, berichtet und deren ehemalige Leiter haben staatliche Mittel für wohltätige und religiöse Aktivitäten kassiert, die dann aber nicht stattfanden. Im Zeitraum 2014 bis 2022 wurde angeblich eine Armenspeisung betrieben, also eine Küche für arme Obdachlose und das wurde dann natürlich öffentlich bezahlt, nur gab es diese Armenspeisung halt nicht. Und die Dokumente darüber, also die Beantragung der Mittel und so weiter, die wurden einfach gefälscht. Gleichzeitig haben die Angeklagten in diesem Zeitraum schöne Autos von der Religionsgesellschaft bekommen, um wahrscheinlich die Religion schneller verbreiten zu können. Und die Anklage lautet eben auf die Unterschlagung der Mittel und Geldwäsche, auch in Form von privaten Immobilien. Es geht insgesamt um 17 Milliarden Forint, das sind über 42 Millionen Euro. Das ist etwas, was außerhalb der römisch-katholischen Kirche auch jede Religionsgesellschaft in Österreich als ziemlich großen Betrag betrachten würde. Vor Gericht stehen sie halt jetzt und verteidigen sich nicht irgendwie damit, dass sie neue Belege bringen würden, dass die Armenspeisung doch stattgefunden hätte oder so, sondern sie und ihr Anwalt haben eine andere, bis jetzt eher ungewöhnliche Strategie gewählt. Sie sagen, dass sie das Gericht nicht anerkennen und dass sie den ganzen Prozess nicht anerkennen, weil Religionsfreiheit. Ein Angeklagter hat gemeint, dass die Religionszugehörigkeit ein besonders schützenswertes persönliches Attribut sei und deswegen dürften die Organe des Staates darüber legal gar keine Daten beschaffen. Ich übersetze mal das Zitat aus dem Ungarischen. Der Staatsanwalt beschäftigt sich nicht mit Gebet, indem wir unsere Sünden, Zweifel und Hoffnungen besprechen. Laut Anklage soll Gottes Wort nur gespielt sein. Zitat Ende. Gerichte mögen es tendenziell eher nicht, wenn man ihre Kompetenz in Frage stellt. Mal sehen, wie das Urteil dann ausfällt. Aber die Angeklagten wissen ja jetzt schon, dass sie zum ungarischen Verfassungsgerichtshof und zum EuGH gehen wollen, falls sie verlieren sollten. Ein anderer Angeklagter, auch wieder übersetzt, Zitat, wie soll man religiöse Tätigkeit definieren? Das ist ein inneres Recht der Religionsgemeinschaft. Weltliche Behörden dürfen es nicht untersuchen. Darf ein Atheist oder ein Nichtchrist für die Behörde diese Untersuchungen anstellen? Ich verstehe nicht einmal die Anklage, aber ich erkenne auch die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft nicht an, zu beurteilen, ob Menschen gute Christen seien. Wir müssten in einem Strafprozess unseren Glauben beschützen, was unmöglich ist. Zitat Ende.
Das ist schon ungeheuerlich alles. Also diese Nicht-Einmischung, also dieser Grundsatz, dass die Trennung von Religion und Republik, Kirche und Staat, wie auch immer, eine gegenseitige Nicht-Einmischung in die Sphären bedeutet, das ist eine gewagte, aber sehr häufig geäußerte Missinterpretation dieses Grundsatzes. Natürlich ist das eine Hierarchisierung, bei der Staat immer über Religion steht und natürlich muss sich Religion an geltendes Recht halten und die definierten Bereiche der Nicht-Einmischung sind auch klar normiert und können natürlich auch nicht mit Religionsfreiheit beliebig ausgeweitet werden.
Ja.
Ja, vor allem, weil sie sich umgekehrt sehr, sehr gerne in die Politik einmischen, sämtliche Religionsgemeinschaften.
Und sie nehmen ja auch gerne das Geld.
Ja, und wenn man sich überlegt, wie sich die katholische Kirche versucht hat einzumischen, wie es um die eingetragene Partnerschaft gegangen ist oder um Sterbehilfegesetz, ja, da haben sie ja auch massiv interveniert, dass diese Gesetze nicht kommen. Also was wollen sie eigentlich?
Aber mir gefällt trotzdem an seinem Zitat wirklich der Teil, dass er es, wie ich, als unmöglich ansieht, seinen Glauben zu beschützen. Da stimme ich mit ihm vollkommen überein. Ein weiterer Argumentationsstrang ist, dass sie das Geld zwar mit konkreten Projekten, eben mit der Armenspeisung begründet und finanziert bekommen hätten, aber ab dann hört die Zuständigkeit des Staates auf. Die Religionsausübung hätte nämlich zentrale Fixkosten und deswegen wäre es irrelevant, für welchen Zweck die Subventionen geflossen seien. Sie gehören einfach dann der Religionsgemeinschaft und die entscheidet dann nach ihren eigenen religiösen Kriterien, wie sie ihre Religion und ihre Wohltätigkeit ausübt. Ja, das klingt für uns ziemlich weit hergeholt, ziemlich extrem. Aber tatsächlich, wenn die Gesetze schlecht geschrieben sind oder halt eine tradierte Realität abbilden mit ehemaligen Staatskirchen und der Staat wirklich den Religionsgesellschaften volle Autonomie zugesichert hat und sich auch für ihre Verbrechen nicht zuständig fühlt, dann könnte wirklich so eine Realität konstruiert werden, in der sie mit der Argumentation durchkommen könnten. Also ich werde dranbleiben, ich werde das weiter beobachten, so wie das sicher auch andere Religionsgesellschaften in Ungarn sehr genau anschauen, wie das ausgeht, weil das natürlich für sie auch relevant sein kann.
Ja, spannender Fall. Erinnert ein bisschen an die Missbrauchsfälle in der österreichischen katholischen Kirche,
ja,
die auch von innen aufgeklärt werden sollten und nicht von außen.
Ja.
Es geht im Prozess übrigens um die frühere Führungsriege der Religionsgesellschaft und es ist nicht die Gesellschaft selbst, die angeklagt wird. Wenn irgendwie von den Angeklagten nicht genug Mittel enterbar sind, wird nicht die Religionsgesellschaft den restlichen Schaden ersetzen müssen und die neue Führung will mit der alten zwar nichts zu tun haben, theologisch distanziert haben sie sich dann auch nicht von ihnen. Und ja, diese Pfingstkirche bekommt natürlich weiterhin die staatlichen Zahlungen so, als wäre nichts gewesen, weil das waren ja einzelne schwarze Schafe, die nichts mit der Religionsgesellschaft zu tun haben, offensichtlich.
Ja, das ist immer so. Die schwarzen Schafe haben nie was mit der Religionsgemeinschaft zu tun.
Genau.
Das sind immer Einzelfälle und Ausnahmen, egal wo.
Was kein Einzelfall und keine Ausnahme ist, wir haben es ja auch schon ein paar Mal angesprochen, andere Religionsgesellschaften bekommen immer wieder Immobilien geschenkt von der ungarischen Regierung und zwar wirklich einfach so am Parlament und am beschlossenen Budget vorbei, einfach durch Verordnungen. Die Baptisten haben zum Beispiel ein Haus im Wert von etwa 2,5 Millionen Euro bekommen und die Reformierten ein umgewidmetes Grundstück, das auf umgerechnet 25 Millionen Euro geschätzt wird. Diese geschenkten Immobilien müssten die Kirchen eigentlich für 15 Jahre behalten und für religiöse Zwecke nutzen, aber die Reformierten haben das Grundstück auch jetzt schon losbekommen, also ziemlich kurz nach der Schenkung. Also ja, die Orbán-Regierung verschenkt einfach das Vermögen der Republik Ungarn an Religionsgemeinschaften und die machen damit einfach, was sie wollen, ohne Rücksicht auf Gesetze. Vermutlich haben sie was davon in Form von Unterstützung, gegenseitiger Unterstützung natürlich mit der aktuellen Regierung, die halt auf diese Weise hofft, an der Regierung weiterhin zu bleiben. Sehr traurige Situation und ein wirklich bizarrer Prozess.
Was mich verwundert, ist, dass die ungarische Bevölkerung da nicht auf die Barrikaden geht, dass sie das so hinnehmen.
Die ungarische Bevölkerung bekommt über die meisten Medien das nicht mit oder halt anders umerklärt. Die Regierung tut wieder was für notleidende Religionsgesellschaften und ermöglicht damit die wichtige soziale Arbeit dieser Religionsgesellschaften. Ja, Aktuell kriegen Sie eher aus den staatsgelenkten Medien mit, wie schlimm der Oppositionsführer ist und was er für ein Trottel sein soll.
Ja, okay.
Wirklich freie, kritische Medien gibt es im Internet und als Printmedien hauptsächlich in Budapest. Und ja, Budapest ist oppositionell, dort gibt es eine oppositionelle Mehrheit, dort gibt es viele Leute, die das auch wissen. Aber momentan können sie außerhalb des Budapester Stadtparlaments nicht viel machen.
Traurig.
Ja.
Ja, da kommen einem die Tränen, oder?
Mhm.
Ja.
Apropos Tränen.
Meisterhafte Überleitung.
Ja, wir haben eine, wir haben ja Tränen in den Augen, wenn ich das jetzt erzähle. Und zwar geht's um die Bluttränen von der Madonna. Und zwar im Ort, im italienischen Ort Trevignano. Dort soll seit 2016, berichtet eine selbsternannte Seherin von übernatürlichen Phänomenen, eine Marienstatue soll angeblich Bluttränen weinen. Ja, das ist in erzkatholischen Gegenden vielleicht gar nicht so berichtenswert oder so aufsehenerregend. Aber die Überraschung kommt jetzt. Die Überraschung ist die, dass sich herausgestellt hat, dass die DNA des Blutes aus den Augen der Statue mit der DNA der Seherin Gisella Cardia übereinstimmt. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Für einen Anwalt ist das noch kein Grund, Betrug anzunehmen. Weil ja niemand die DNA von Maria aus der Bibel kennt. Wie soll man dann sagen können, dass das nicht die richtige DNA ist? Und dass das zufälligerweise dann aber mit der Seherin übereinstimmt, dafür hat er scheinbar nicht so die Erklärung.
Da ist ein Wunder.
Ja, wahrscheinlich. Er hat trotzdem recht, das ist noch keine stichhaltige Aussage, weil wie soll man wissen können, dass ein 700-Euro-Schein eine Fälschung ist, wenn man noch nie eine gesehen hat?
Ja, stimmt.
Ja. Also das ist die Argumentation des Anwalts. Ja. Aber ja, auch die Kirche war so schlau und sogar wissenschaftsaffin und evident passiert und hat diese Erklärung nicht akzeptiert. Sie hat also alle öffentlichen und privaten religiösen Veranstaltungen am Ort der angeblichen Erscheinungen verboten. Das ist insofern interessant, dass es ja die Freiheit der Ausübung der Religion gibt. Aber ihren eigenen Schäfchen darf sie das ja natürlich verbieten. Es stellt sich halt die Frage, ob die Statue in einem öffentlichen Raum steht oder in einem Gebäude der Kirche. Das wäre halt dann die Frage, wie sie das verbieten können, wenn die Statue auf einem öffentlichen Raum steht und die Gläubigen gar nicht der katholischen Kirche angehören. Wobei ich denke, dass sie sehr wohl der Kirche angehören. In einer Kirche selber, wenn die Statue in einer Kirche selber steht, dann können sie es natürlich verbieten. Aber soviel ich weiß, steht diese Statue bei dieser Seherin zu Hause. Und die Gläubigen kommen dorthin und machen dort, was auch immer Gläubige mit so einer Statue tun.
Ja,
ja, jetzt ist die Justiz aber aktiv geworden. Pilgerinnen haben der Dame nämlich Betrug vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.
Yay.
Und das wirft eine wichtige Frage auf. Warum erst jetzt? Warum erst, wenn sich Leute beschweren und die Kirche erklärt, dass es kein übernatürliches Phänomen ist? Ich würde sagen, dass die Staatsanwaltschaft gleich ermitteln sollte, wenn jemand öffentlich sagt, eine Statue würde Blut weinen. In Italien ist Betrug unter bestimmten Umständen ein Offizialdelikt. Es wäre also möglich, die Ermittlungen einfach einzuleiten.
Mhm.
Komplett unabhängig davon, ob leichtgläubige Menschen ihr Geld zurückhaben wollen, nachdem eine Schwurbeleinrichtung dazu eine Einschätzung getroffen hat. Vorladung, DNA-Test, Probe nehmen, Betrugsanklage, Knast. So kehrt's gemacht. Könnte so einfach sein, aber es ist halt leider so, wie wir das immer wieder erleben, weil es leicht auch solche Behauptungen betreffe, die die Religionsgemeinschaften als offiziell bestätigte Wunder einstufen.
Genau.
Ja, Spaß. Ich finde das echt spaßig. Dass die Justiz da nicht gleich einschreitet, ist eigenartig, verstehe ich auch nicht. Andererseits denke ich mal, also wer an solche Sachen glaubt und damit Geld verliert, der ist selber schuld.
Ja.
Ich kann mit den Leuten leider kein Mitleid haben.
Die Justiz ist nicht daran interessiert, den Betrug aufzuklären, sondern das Monopol der Kirche zu schützen.
Tatsächlich.
Ja, genau.
Die sich da ausbremst fühlen.
Ja.
wenn sie mit Heilungsbehauptungen die Leute nach Lourdes lockern und dort alle Hotels besitzen und Eintritt nehmen überall,
genau,
dann ist das alles komplett legitime Religionsausübung und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Aber wehe, eine Madonna hat Blut in den Augen, die zufällig mit der DNA einer anderen Person übereinstimmt. Das ist wirklich unerhört, dass man ihr da nicht glaubt.
Ja, das haben wir doch ständig. Es sind ja ständig solche Statuen. Da war doch eine, auch Marienstatue, die geweint hat. Und dann ist man draufgekommen, dass es das Abwasser von einem Mehrfamilienhaus ist.
Ja, ich verstehe nicht, warum die Argumentation nicht die ist, dass die DNA natürlich die gleiche sein muss wie von der Seherin. Weil das ist ja Teil des Wunders, dass die Maria sogar die DNA der Seherin simulieren kann oder gleich nachbilden kann.
Ja.
Also man darf bei dem einen Wunder nicht aufhören und weitertreiben. Oder es ist die Reinkarnation.
Reinkarnation von Maria, ganz genau, das wollte ich sagen.
Genau. Vielleicht kann sie die Reinkarnation von Jesus im ungarischen Gefängnis besuchen.
Richtig.
Ja, genau.
Aber sie wird es aus ihrem Gefängnis nicht frei bekommen.
Aber vielleicht hätte man von dem auch ein DNA-Sample nehmen sollen und das vergleichen.
Ja, aber hast du von Jesus eine DNA?
Genau. Über die Mitochondrial-DNA könnte man das ja feststellen, ne?
Ja.
Ob das die Mutter ist von dem Jesus.
Genau. Eigentlich schon, ja. Also wenn sie wirklich eine Verwandtschaft nachweisen können, dann fällt die Anklage wirklich in sich zusammen.
Und wir müssten auch dran glauben, ne? Es ist immer wieder lustig, über solche angeblichen Wunder zu lesen. Und vor allem, ich kann es nicht nachvollziehen, wie kann man als erwachsener Mensch an so viel Unsinn glauben?
Man wurde als Kind dazu angehalten, an diesen Unsinn zu glauben. Man hat als Kind gesehen, dass man an diesen Unsinn eigentlich glauben muss und dass auch alle anderen glauben. Und dann glaubt man halt auch als erwachsene Person daran.
Ja, leider ist das so.
Das ist ein trauriges Schlusswort. Leider ist das so.
Ja. Ja, leider ist das so.
Ja.
Kulturell vererbter Aberglaube.
Ja.
Aber wenn wir schon über Tränen sprechen, muss der Schluss auch traurig sein.
Nein, finde ich nicht.
Das stimmt.
Wir können es ja auch mit Lachtränen vergleichen.
Genau. Also wenn ihr zu Hause zum Beispiel Statuen vom fliegenden Spaghetti-Monster habt, die auch gelegentlich Bier in den Augen haben als Tränen, dann schreibt uns einfach zum Beispiel in der Signal-Gruppe oder per E-Mail. Wir freuen uns auf eure Zuschriften, muss nicht unbedingt nur zu diesem Thema sein. Ebenfalls haben wir wieder alle anderen Podcasts gebeten, zu erklären, wie man Podcasts bewertet, korrekt, also mit 5 Sternen, und wie man sie weiterempfiehlt. Vielen Dank dafür, und an dieser Stelle bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.